Hallo und herzlich willkommen zu Zirkulär, deinem Podcast rund um Zyklus, Menstruation und die weibliche Natur. In der heutigen Folge geht es um die 10 größten Mythen rund um den weiblichen Zyklus, die mich immer am meisten aufregen. Viel Spaß dabei! Und dann starten wir auch direkt mit dem ersten Mythos. Der Zyklus ist bei jeder Frau anders. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Der Zyklus ist ja so wahnsinnig individuell und so individuell verschieden. Das ist natürlich totaler Quatsch, denn die Abfolge der Zyklusphasen, also Menstruation, Follikelphase, Ovulation und Lutealphase, ist seit Jahrmillionen biologisch in uns verankert. Ohne diese Abfolge würde es uns als Menschheit schon gar nicht mehr geben. Jede Phase geht aus der vorherigen Phase hervor und ist natürlich deswegen bei jeder Frau gleich. Was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass extrem viele Frauen eine Zyklusstörung haben und dass deswegen diese Zyklusphasen auch total durcheinander geraten sind. Und da diese Störungen ja im Normalfall nicht behandelt werden, also der Frauenarzt verschreibt ja meistens nur die Pille, haben wir mit der Zeit, zumindest in den letzten Jahrzehnten, eben den Eindruck gewonnen, dass der Zyklus total verschieden ist, dass der bei jeder Frau anders ausschaut. Es ist natürlich richtig, dass die Zykluslänge sich unterscheiden kann, aber auch das ist normalerweise in einem sehr engen Zeitraum. Wenn der Zyklus viel zu kurz oder viel zu lang ist, dann steckt da auch im Normalfall eben eine Störung dahinter und muss eigentlich behandelt werden. Ja, und dieser Mythos trägt natürlich auch dazu bei, dass wir so wenig über den Zyklus generell wissen. Weil wenn man sagt, ja, der Zyklus ist ja so furchtbar individuell bei jeder Frau anders, ist es ja fast unmöglich, wirklich allgemeingültige Aussagen zu treffen. Was auch noch dazu kommt, ist diese Überzeugung, dass Frauen ja so wahnsinnig kompliziert und emotional sind und sozusagen, ja, man kann die ja einfach nicht verstehen. Und diese Überzeugungen sind einfach sehr bequem und die tragen auch dazu bei, dass dieser Mythos halt immer noch Bestand hat. Dann kommen wir zum zweiten Mythos und zwar, gegen Zyklusstörungen kann man nichts tun. Also bislang sind ja sehr viele Frauenärzte auch immer noch der Überzeugung, dass es diese Gleichung gibt. Also Zyklusstörung ist gleich Pille. Also wenn eine Zyklusstörung bei mir quasi reinkommt in Form einer Patientin, dann verschreibe ich die Pille. Wir wissen ja alle, dass die Pille keine Heilung ist, nicht die Störung therapiert, sondern nur die Störung maskiert. Also es gibt die synthetischen Mittel, also wie beispielsweise die Antibabypille und auf der anderen Seite gibt es eben pflanzliche Mittel. Und Pflanzen helfen ja angeblich nicht und sind angeblich ja auch nicht wissenschaftlich fundiert. Zusammengenommen mit dieser Überzeugung, dass wir auch alle nichts über den Zyklus wissen oder wissen können, werden Frauen halt einfach damit alleine gelassen. Und interessanterweise haben eben andere Länder, oftmals sind es dann ärmere Länder, die sich diese pharmazeutische Versorgung nicht leisten können, die haben dann sehr wohl wirksame pflanzliche Mittel gegen Zyklusstörungen. Also wenn wir zum Beispiel nach Indien schauen, da gibt es in der ayurvedischen Medizin extrem viele pflanzliche Mittel für diesen Bereich oder auch in China in der traditionellen chinesischen Medizin. Dort sind eben auch Kräuter und Heilpflanzen für die Frauenheilkunde extrem traditionell eingebunden. Dann kommen wir zum dritten Punkt und zwar, der Zyklus ist so kompliziert, dass selbst Frauenärzte ihn nicht verstehen können. Das hat natürlich auch mit dem Punkt von gerade eben zu tun, dass der Zyklus ja angeblich so individuell ist, bei jeder Frau anders. Und das heißt, ja, beeinflussen können wir den Zyklus ja angeblich eh nicht. Darum unternehmen wir auch wenig, um ihn zu verstehen. Also in der Forschung wird das wiederum eben als Grund hergenommen, als scheinbarer Grund, um sich nicht damit auseinandersetzen zu können. Und man muss auch bedenken, dass die Ausbildung der Frauenärzte ja in der Klinik stattfindet. Die findet in der Geburtsabteilung statt, in der Onkologie oder in der Notfallmedizin. Und dort gibt es eben im Normalfall keine Zyklusstörungen. Ja, das sind keine Notfallfälle. Da stirbt jetzt nicht unbedingt jemand dran, sondern es ist eher so was wie eine Störung des Wohlbefindens. Und ja, auch die wissenschaftliche Forschung ist leider nicht unbedingt daran interessiert, eben weil der Zyklus an sich ja so wahnsinnig schwer zu verstehen ist. Und dazu habe ich jetzt auch ein ganz interessantes Zitat von der Dr. Laura Riley, der Vorsitzenden der gynäkologischen Abteilung im Presbyterian Weill Cornell Medical Center in New York City. Und sie sagt, der menstruelle Zyklus selbst ist so unglaublich schwierig zu erforschen, eben weil so viele externe Faktoren Einfluss darauf haben. Und es sei so extrem subjektiv, was denn zum Beispiel eine schwere Blutung ist. Das hat wirklich diese Leiterin der gynäkologischen Abteilung hier gesagt. Das zeigt auch wirklich sehr deutlich, dass da auch in der Wissenschaft nochmal ein sehr großes Umdenken erforderlich ist. Dann kommen wir zum vierten Punkt, und zwar starke Schmerzen während der Periode sind normal. Ihr habt ja sicherlich alle von, oder viele von euch haben ja bestimmt die Diskussion über Endometriose mitbekommen, dass da so ein kleiner Skandal war, eben weil öffentlich gemacht wurde, dass die meisten Betroffenen erst nach vielen Jahren, also nach 7 bis 10 Jahren, ihre Diagnose überhaupt bekommen und vorher wirklich so einen Ärztemarathon hinter sich haben, wo ihnen dann gesagt wird, ja, das gehört einfach dazu, Schmerzen während der Periode und davor ist normal, das haben alle Frauen. Und dazu gab es auch einen Film in Österreich, der heißt Nicht die Regel, das möchte ich selber auch noch anschauen. Und ja, also wir haben das Jahr 2022 und ich brauche euch wahrscheinlich nicht erzählen, wie weit wir in anderen Bereichen als Menschheit gekommen sind. Aber wir können leider immer noch nicht erkennen, ob eine Frau eine normale Periode hat oder eine ernsthafte Krankheit. Und es liegt leider auch daran, dass wir das nicht sehen wollen. Dann kommen wir zum fünften Mythos und der lautet, bei einem unregelmäßigen Zyklus hilft nur die Pille. Ja, surprise. Die Pille hilft dir nicht bei einem unregelmäßigen Zyklus, weil sie nämlich nur die Beschwerden maskiert und die normale Hormonproduktion unterdrückt. Leider ist es so, dass die pharmazeutischen Produkte wie die Pille patentierbar sind und deswegen lässt sich damit auch sehr viel Geld verdienen. Das ist leider bei pflanzlichen Produkten nicht so, die lassen sich nicht patentieren. Und deswegen wird da auch viel, viel weniger Geld in die Forschung gesteckt. Und das wiederum ist auch ein Grund dafür, dass diese pflanzlichen Wirkstoffe, diese pflanzlichen Mittel viel weniger erforscht sind. Dann gibt es ja ein pflanzliches Mittel, was die Frauenärzte ganz gern verschreiben. Und das ist der Mönchspfeffer. Der Mönchspfeffer kann aber sehr starke Nebenwirkungen haben. Beispielsweise kann der dazu führen, dass die Libido sehr stark abnimmt, also das sexuelle Verlangen. Und das ist nicht erst seit gestern bekannt, sondern man hat tatsächlich den Mönchspfeffer schon im Mittelalter in eben Klöstern, wie der Name schon sagt, angewendet, und zwar für Mönche und für Nonnen. Und ja, der Mönchspfeffer heißt auch Keuschlamm, also keusches Lamm, was eben auch darauf hindeutet. Außerdem kann der Mönchspfeffer eben auch zu Depressionen oder depressiven Episoden führen. Und ist dadurch wirklich nicht zu empfehlen. Es ist allerdings eine Substanz oder eine Pflanze, die eben sehr gut erforscht ist und nachweislich eben gegen PMS helfen kann. Allerdings, also ein ganz großes Aber, wirklich nur, wenn das Prolaktin erhöht ist. Also ihr solltet wirklich das untersuchen lassen, ob eure PMS-Beschwerden aufgrund eines Prolaktin-Überschusses entstanden sind. Ganz wichtig. Dann sagt man ja auch bei Heilpflanzen, also bei Tees und so aus Heilkräutern, da muss man dran glauben. Und ja, da komme ich jetzt auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar, Heilpflanzen helfen nur, wenn du daran glaubst. Ganz zu Beginn eine Sache. Eines der ersten Arzneimittel, die industriell als Massenware produziert wurden, war das Aspirin. also ASS, die Acetylsalicylsäure. Und die wurde tatsächlich aus der Weidenrinde gewonnen. Also die Acetylsalicylsäure ist als eine Substanz, die in der Weidenrinde vorkommt. Und es ist tatsächlich so, dass eben medizinisch wirksame Substanzen eben auch sehr oft in Heilpflanzen enthalten sind. Und die lassen sich wiederum natürlich im Labor auf ihre Wirksamkeit hin untersuchen. Also wie beispielsweise eben die Acetylsalicylsäure aus der Weidenrinde oder eben viele sekundäre Pflanzenstoffe, wie beispielsweise die ätherischen Öle, Schleimstoffe, Gerbstoffe und eben ganz wichtig bei unserem Thema, die hormonell wirksamen Substanzen, also Phytoöstrogene und Phytoprogesterone. Das Ganze hat also absolut nichts mit Glauben zu tun, dass diese Überzeugung, dieser Mythos entstanden ist und dass die Anwendung von diesen pflanzlichen Mitteln eben in den letzten Jahrzehnten massiv in den Hintergrund geraten ist, liegt eben auch übrigens daran, dass die synthetischen Wirkstoffe und Medikamente daraus sich sehr viel günstiger herstellen lassen. Die lassen sich eben sehr viel schneller und in riesigen Mengen produzieren. Da wäre es eben teilweise wirklich sehr schwierig, diese ganzen Pflanzen in der Form und Menge anzubauen. Dann kommt außerdem noch hinzu, dass die pflanzlichen Mittel natürlich sich nur extrem schwer bewerben lassen, weil eben die Aussagen zur Wirksamkeit hier sehr stark durch die EU, durch die Europäische Union eingeschränkt sind. Das sind die sogenannten Health Claims und wie ihr ganz sicher wisst, lässt sich auch nur das verkaufen, was sich eben auch bewerben lässt. Und dann kommen wir auch zum nächsten Mythos, der Mythos Nummer 7. Stimmungsschwankungen vor der Periode solltest du einfach ignorieren. Ja, das klingt doch gut, oder? Kannst einfach ignorieren, das sind nur die Hormone. Das ist natürlich völliger Unfug. Das ist auch eine sehr beliebte Strategie, um Frauen nicht ernst zu nehmen oder ihnen eben auch einzureden, dass sie sich selber nicht ernst nehmen müssen. Das sind ja nur die Hormone, alles gut. Wenn die Hormone wieder quasi normal sind, bist du auch wieder normal. Vielmehr solltest du die Lutealfaser, also die zweite Zyklushälfte und die entsprechenden Symptome als intuitive Realitätsprüfung einordnen, also als ein Zeichen deines Unterbewusstseins. Wenn du zum Beispiel dich jeden Monat vor deiner Menstruation fragst, ob es wirklich so geschickt ist, dass du ein gemeinsames Konto mit deinem Ehemann oder Freund hast und er auch alle finanziellen Angelegenheiten von euch verwaltet, dann will dir dein Unterbewusstsein hier ganz sicher etwas sehr Wichtiges sagen. Also bitte hinhören, danke. Also es ist ja so, dass in der ersten Zyklushälfte wir gern alles als sehr locker, fluffig wahrnehmen. Und dann in der zweiten Zyklushälfte kommt so eine Art Hammer und holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Und wir finden plötzlich nicht mehr alles toll. Und das ist aber eben ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und es ist auch sehr, sehr wichtig und hilfreich, dass nicht immer alles gleich ist und dass wir eben die Dinge aus einer unterschiedlichen Perspektive sehen können. Das ist, finde ich, ein extrem wichtiger Vorteil im Zyklus. Dann kommen wir zum Punkt 8. Und zwar, die niedrige Energie in der zweiten Zyklushälfte ist normal. Ja, wie oft hast du das schon gehört, dass es normal ist, wenig Energie zu haben in der Lutealphase, dass du da am liebsten nur noch auf dem Sofa liegst und dass es einfach dazugehört. Also ich muss eines klarstellen, es ist richtig, dass deine Energie nach innen gerichtet ist. Und das heißt aber nicht, dass du insgesamt viel zu wenig Energie hast. Du wirst dich zum Beispiel sehr schnell müde fühlen, wenn du zu viel im Außen bist. Also wenn du alle möglichen Reize, die von außen kommen, dir deine Energie abziehen, dann wirst du dich natürlich müde fühlen. Beispielsweise kann dich die Interaktion mit anderen Menschen, zum Beispiel mit deinen Kollegen, eben sehr schnell ermüden. Aber wenn du zum Beispiel den ganzen Tag im Homeoffice verbringst oder ein Buch schreibst oder deine Buchhaltung machst, dann wirst du vermutlich auch am Abend noch genug Energie haben. Und dieser Punkt hat natürlich auch sehr viel mit deiner Ernährung zu tun. Es ist ganz wichtig, dass du genügend Kohlenhydrate und insgesamt genügend Kalorien zu dir nimmst. Wirklich ganz wichtig. Dann kommen wir zum Punkt 9. Es ist nicht so schlimm, wenn du keine Periode bekommst. Ja, ich, wie du vielleicht... Es ist für mich schon sehr schwierig, diesen Satz auszusprechen, weil ich mich da innerlich schon wieder sehr stark aufregen könnte. Das sind zwei Punkte ganz wichtig. Das erste ist, keine Periode zu bekommen, bedeutet nämlich, dass etwas massiv mit deinen Hormonen nicht stimmt. In Ausnahmefällen kann auch ein organisches Problem dahinter stecken. Aber ich sehe eben den weiblichen Zyklus als wichtigsten inneren Taktgeber von uns Frauen und als so etwas wie einen Kompass. Und er ist deswegen extremst wichtig für deine weibliche Identität. Der zweite Punkt ist, dass du ja tatsächlich eine massive Gesundheitsgefahr eingehst, wenn du keine regelmäßige Periode hast. Also der erste Punkt in diesem Zusammenhang ist eben die Knochengesundheit. Und zur Knochengesundheit bzw. zur ausbleibenden Periode habe ich ein paar sehr schockierende Zahlen für dich. Und zwar eine Frau mit Amenorrhoe, also mit ausbleibender Periode, kann 2-5% ihrer Knochendichte pro Jahr verlieren und hat außerdem ein geschwächtes Immunsystem. Während eine gesunde Frau mit regelmäßiger Periode jedes Jahr 2-3% an Knochendichte dazugewinnen kann. Und unter dem Strich bedeutet das, dass eine Frau ohne Periode zwischen 4-8% weniger Knochendichte in einem Jahr bekommt. Und das ist tatsächlich so massiv, dass ich mich wirklich enorm frage, wo eigentlich diese Information quasi durchgerutscht sein muss, dass halt immer noch so viele Gynäkologen diese Information völlig ignorieren. Und die Knochengesundheit ist tatsächlich nicht das Einzige, was die Zyklusgesundheit betrifft. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Ein anderer kleiner Ausschnitt ist, dass ein unregelmäßiger Zyklus ein um 39% erhöhtes Risiko mit sich bringt, vor dem 70. Lebensjahr zu sterben. Also nochmal, ein unregelmäßiger Zyklus erhöht dein Risiko, vor dem 70. Lebensjahr zu sterben, um 39%. Und diese Zahl wurde tatsächlich durch eine sehr große Gruppe, und zwar 14.000 Frauen, über einen Zeitraum von 20 Jahren untersucht. Also das sind keine kleinen Datensätze, die man jetzt nicht ernst nehmen könnte. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt, dem Punkt 10. Und zwar lautet der, solange du keinen Kinderwunsch hast, brauchst du keinen regelmäßigen Zyklus. Dieser Mythos stammt tatsächlich aus der Überzeugung auch vieler Gynäkologen. Und es tut mir wirklich leid, dass ich hier so ein kleines Gynäkologen-Bashing veranstalten muss. Aber es regt mich einfach richtig auf, was da teilweise abgeht. Aber der Zyklus, ja, rutscht einfach völlig durch. Und ja, leider ist es so, dass viele Frauenärzte eben eine Zyklusstörung nur dann behandeln, wenn du einen Kinderwunsch hast. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist die PCOS oder das PCOS, das polyzystische Ovarialsyndrom. Also wenn du Zysten an den Eierstöcken hast, das geht aber auch mit sehr vielen anderen Symptomen einher, zum Beispiel Übergewicht oder Haarwuchs an verschiedenen Stellen und natürlich auch Unfruchtbarkeit. Und in diesem Fall wird es eben behandelt, wenn du einen Kinderwunsch hast. Also da wird wirklich versucht, die Ursache zu beheben. Wenn du keinen Kinderwunsch hast, dann wird man behandelt, in Anführungsstrichen, mit der Antibabypille. Und ja, das alles für mich zeigt einfach nur, dass ein gesunder, natürlicher Zyklus alleine halt leider immer noch kein Grund ist, eine Zyklusstörung zu behandeln. Und das scheint alleine für sich halt eben kein Ziel zu sein. So, das ist kein Zustand, dem man irgendeine Wichtigkeit zubemisst. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen unserer 10 Mythen rund um den Zyklus. Und du siehst, es gibt wirklich noch extrem viel Aufklärungsbedarf und Handlungsbedarf, was den Menstruationszyklus angeht. Wenn du möchtest, dass du einen gesunden, natürlichen Zyklus hast, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, informier dich selbst über deinen Zyklus, welche Zyklusphasen es gibt, was die einzelnen Zyklusphasen ausmacht und natürlich, wie du deinen Zyklus selbst und eigenverantwortlich unterstützen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Ciao und bis bald!